Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem vierten Vortrag der Ringvorlesung Die extreme Rechte bedrohen und gegen Strategien. Heute geht es um rechtsextreme Strategien und Radikalisierung im Netz. Und dazu haben wir Frau Veronika Krache von der Amador Antonio Stiftung eingeladen. Veronika Krache ist Autorin und Journalistin, hat Soziologie und Literaturwissenschaft studiert und beschäftigt sich mit der Incel-Community, der Alt-Right, Image Boards und 4chan. Rechtsterrorismus, weitere Forschungsschwerpunkte sind Feminismus, Patriarchatskritik, Antisemitismus, Literaturtheorie und Popkultur. Ich denke, man kann Frau Krach als die Expertin schlechthin für Incels im deutschsprachigen Raum nennen, denn darüber hat sie auch ein Buch mit demselben Namen geschrieben. Aber was Incels sind, wie diese im Zusammenhang mit rechten Ideologie stehen, werden wir von Frau Krache heute Abend erfahren. Frau Krache, vielen Dank, dass Sie unsere Einladung zugesagt haben. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, diese sehr wichtige Ringvorlesung unterstützen zu können. Es ist eine große Ehre, dabei zu sein. Vielen Dank an die Organisation, an die Moderation, an Herr Professor Albert Busch und an die Zuhörenden und Zuschauenden. Sehr schade, dass das nicht in Präsenz stattfinden kann, aber es gibt gute Gründe dafür und genau, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause, wenn Sie die Möglichkeit haben. Ich werde über Online-Radikalisierung sprechen. Wie kommt man quasi von den Telegram-Gruppen, von den Imageboards zu dem Wunsch, rechtsterroristische Attentate zu begehen? Wie kann sich diese Ideologie so entwickeln und manifestieren? Und vor allem, welche Rolle spielen Antifeminismus, Misogynie, Frauenhass und Männlichkeit bei der ganzen Sache? Bevor wir anfangen, möchte ich eine Content-Warnung nennen. In dem Vortrag werden Misogynie, Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit und generell Gewalt thematisiert. Für Menschen, für die das potenziell belastend sein könnte, stellen Sie sich darauf ein, atmen Sie einfach mal tief durch. Es wird natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich finde es immer ganz gut, sowas zu erwähnen, auch dass eben sexualisierte Gewalt ist, die ich anreißen werde. Genau, ich habe hier so eine PowerPoint-Präsentation. Bildschirm freigeben. Und von Beginn an. Genau, das Ganze heißt rechtsextreme Strategien und Radikalisierung im Netz. Ich bin Veronika Krache, wie bereits erwähnt, und arbeite im Monitoring-Projekt der Amadeo Antonio Stiftung. Meine Arbeit besteht im Großen und Ganzen darin, mir den ganzen Tag unangenehme Sachen im Internet anzuschauen. Und da bin ich im Großen und Ganzen die Expertin für, ich nenne es die Expertin für eklige Männer im Internet. Ja, aber irgendjemand muss das ja tun. So, das Ganze ist so konzipiert. Zuerst spreche ich über Frauenhass als Türöffner in den Rechtsextremismus. Dann erkläre ich die Ideologie des großen Austausch. Dann stelle ich die Frage, wie kann sich diese neue Form des Terrors, also dieser DIY-Terror oder Leaderless Resistance entwickeln. Dann erkläre ich, wieso Imageboards, Memes und Online-Propaganda funktionieren. Dann mache ich einen kleinen Exkurs in die Incel-Community. Keine Veronika-Kracher-Veranstaltung ohne Exkurse in die Incel-Community. Dann spreche ich über die Gewaltwerdung, über Gewalt als Mittel zur Mannwerdung. Und dann stelle ich die Frage, inwieweit es Überschneidungen vom gesellschaftlichen Mainstream und rechtsextremen Ideologien gibt. Und am Schluss dann noch ein paar Takte zur Notwendigkeit von Aufklärungsarbeit und Recherche in Sachen Online-Radikalisierung. So, vielleicht noch einen Schluck Wasser, bevor es losgeht. Ich werde schließlich eine Dreiviertelstunde lang sprechen. 2018 veröffentlichte die Anti-Defamation League, das ist eine US-amerikanische Stiftung, die ein bisschen mit der Amadeo-Antonio-Stiftung zu vergleichen ist, die sich eben mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beschäftigt, die Studie When Women Are the The Enemy, The Intersection of Misogyny and White Supremacy. Und zeigt darin auf, dass eben es zahlreiche persönliche und ideologische Überschneidungen zwischen der antifeministischen Szene und der extremen Rechten gibt und dass Antifeminismus ein integraler Bestandteil rechtsextremer Ideologie ist. Der Antifeminismus ist eine strukturell bis offen antisemitische Verschwörungsideologie. Dort wird behauptet, dass der Feminismus eine gezielte Agenda gegen Männer und deren allgemeines Wohlbefinden sei und Feminismus sowieso eine jüdische Erfindung wäre. Das geht auf antisemitische Narrative bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der Antifeminismus zeichnet sich durch eine Täter-Opfer-Umkehr aus, der auch immer eine pathische Projektion innewohnt. Feminismus wird als eine sexuelle Strategie interpretiert, mit dem Ziel, Männer zu unterdrücken durch Sachen wie falsche Vergewaltigungsandrohungen oder Schwangerschaften. Der Mann sieht sich als Opfer von Frauen und Feminismus, anstatt, wie es in patriarchalen Verhältnissen nun einmal ist, als Profiteur und Exekuteur patriarchaler Gewalt. Die pathische Projektion, also dass man die eigenen unerwünschten Anteile von sich selbst abspaltet und auf das Objekt, das man hasst, überträgt. In dem Fall, dass man Frauen unterdrückt, aber sich selbst als Opfer von feministischer Unterdrückung sieht, ist ein integraler Bestandteil der autoritären Persönlichkeitsentwicklung. Den Begriff der autoritären Persönlichkeit kennen Sie vielleicht von Theodor W. Adorno und Else Frenkel-Brunswick oder Volker Weiß, der das in seinem Buch Die autoritäre Revolte in Bezug auf die moderne Gesellschaftsentwicklung noch einmal sehr gut aufgearbeitet hat. Genau, was ist Autoritarismus? Autoritarismus zeichnet sich durch Antimodernismus aus, also Ressentiments gegen Aufklärung, Liberalismus, Individualität, Freizügigkeit und damit eben auch Feminismus, LGBTQ-Rechte, die Freizügigkeit der Bewegung, also Kosmopolitismus und so weiter. Damit geht natürlich auch ein Rassismus oder Ethnopluralismus, wie es die neue Rechte sagt, einher. Ethnopluralismus bedeutet, jeder Mensch soll quasi dort bleiben, wo er hingehört, also eine Absage an Migration und Kosmopolitismus. Und natürlich die Sehnsucht nach traditionellen Geschlechterbildern. Also im Großen und Ganzen, alles soll eine althergebrachte Ordnung haben und niemand darf über die Stränge schlagen, der Schuster soll bei seinen Leisten bleiben. Der Status quo, der halt immer auf Ausbeutung und Unterdrückung, sei es von Frauen, sei es von MigrantInnen, sei es von ProletarierInnen basiert, hat so seine Richtigkeit und soll bloß nicht kritisiert oder gar überwunden werden. Diese traditionellen Geschlechterbilder sehen den Mann als Soldaten oder Krieger in einem Kulturkampf um die weiße Rasse und um westliche Werte, die Frau als Hausfrau und Mutter, deren Aufgabe es primär ist, weiße Kinder auf die Welt zu pressen. Das geht einher mit LGBTQ-Feindlichkeit und dem, was ich als sexualisierten Antisemitismus bezeichne. Das ist die auch historisch vermittelte Konnotation von Jüdinnen und Juden mit dem Queeren, also der effeminierte männliche Jude und die intellektuelle emanzipierte Jüdin. Außerdem würde ich ganz gerne die Gamergate-Kampagne ansprechen. Es wäre ziemlich fatal, sie zu unterschlagen. Das war eine Kampagne gegen Frauen aus der Videospielszene, begann von einem gekränkten Ex-Freund, der behauptete, dass seine Ex-Partnerin positive Kritiken für ihr Videospiel bekommen hätte, da sie mit Videospieljournalisten geschlafen hätte und dass das Ganze sowieso eine Kampagne gegen weiße männliche Gamer sei, um halt um die Videospiele zu politisieren und einem den unschuldigen Jungsspaß und die Objektivierung von Frauen zu ruinieren. Veröffentlichte intime Details und Nacktfotos seiner Ex-Partnerin. Und da sprangen dann auch ganz schnell dieser Online-Mob auf, der später das Fußvolk der Alt-Right werden sollte. Die Gamergate-Kampagne, die maßgeblich von Menschen wie Milo Yiannopoulos oder Richard Spencer oder Stefan Molyneux, also alles Führungsfiguren der Alt-Right, mit befeuert wurde, muss als Ursprung der Alt-Right begriffen werden und ist einer der Momente, in denen sich narzisstisch gekränkte Männlichkeit, nämlich Frauen dringen in mein virtuelles Jungszimmer ein und sind darin besser als ich oder kritisieren, was ich tue, nämlich zum Beispiel, sie machen Videospiele oder sagen, Videospiele sind sexistisch, dass sich politisierte Männlichkeit in reaktionären politischen Bewegungen manifestiert. Zu maskulinistischen Gruppen zählen beispielsweise Männerrechtler, Pickup-Artists, Man-Gang der Own Way oder Incels. Diese hängen alle der sogenannten Red Pill und im Falle von Incels der Black Pill-Ideologie an. Wir haben sowohl in den USA als auch in Deutschland und generell in der westlichen Welt, würde ich sagen, zahlreiche ideologische, aber auch personelle Überschneidungen zwischen AntifeministInnen und der radikalen und extremen Rechten. Bei der identitären Bewegung, wir haben Männer wie Hagen Grill, den Antaios Verlag, in dem beispielsweise der Rechtsextremist und Männerrechtler Jack Donovan im Deutschen verlegt wird, die Antifeministin Birgit Kelle, die sowohl Mitglied der CSU ist, als dann auch regelmäßig bei Lebensschützer-Märschen auftritt, in denen man auch regelmäßig VertreterInnen der extremen Rechten findet und dann natürlich die VertreterInnen der Alt-Right. Wie gesagt, Antifeminismus ist fester Bestandteil rechtsradikaler und rechtsextremer Ideologien und sollte demzufolge auch nicht unterschätzt werden. Ein aktuell beliebtes antifeministisches Narrativ, das ich deswegen jetzt auch hier erwähnen werde, weil es einfach überall ist, ist das des großen Austausch. Das ist eine populäre Ideologie, die im Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus vertreten wird. Sie vereint Antifeminismus, Antikommunismus, Antisemitismus, Rassismus und Maskulinismus, also im Großen und Ganzen alles, was so Talking Points der Rechten sind. Kein Wunder, dass sie so populär ist. Das Ganze basiert auf den Texten des französischen Philosophen Renan Camus, in Deutschland verlegt beim Antaios Verlag, den ich bereits erwähnt habe, der von Götz Kubitschek, also einer der intellektuellen Vordenker der neuen Rechten, intellektueller Vordenker der neuen Rechten, ich nenne das mal in Anführungsstriche, darstellt. Das Vorwort ist von identitären Chef Martin Sellner verfasst. Der hält sich da auch nicht mit antisemitischen Dog Whistles zurück. Es geht dann so um irgendwelche Eliten, die die quasi die Geflüchteten in das Blut des schwachen Volkes injizieren wie ein Gift. Bedient schon so antisemitische Stereotypen. Genau, worum geht es bei diesem großen Austausch? Jüdisch kodierte Regierungen und Eliten arbeiten gezielt an der Auslöschung der weißen Rasse. Das Ganze nennt man dann auch Umvolkung oder White Genocide. Und dieses große Austauschnarrativ wurde von den Rechtsterroristen von zum Beispiel Christchurch, Poway, Pittsburgh, El Paso, Halle oder Hanau als Motivation für ihre Taten genannt. Rechts sehen wir auch das Cover des Manifests des Attentäters von Christchurch, The Great Replacement, also der große Austausch. Er hat eben auch sein Manifest so benannt. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Die große Austauschideologie geht davon aus, dass Vertreter der Frankfurter Schule nach ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten und ihrer Migration in die USA sich dort sofort die Medien und die Universitäten und sowieso auch die politischen Ämter, die haben die Juden ja eh alle inne, unter den Nagel gerissen hätten und demzufolge dann auch den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen würden. Eine populäre Chiffre ist die des Kulturmarxismus. Das kennt man unter anderem von dem Manifest des Attentäters von Utøya, der in seinem 1500-Seiten-Machwerk gefühlt die Hälfte damit verbracht hat, sich darüber zu echauffieren, dass der Sozialismus und damit die Gender-Ideologie den Westen ruinieren würde. Also wenn Sie irgendwo auf den Begriff des Kulturmarxismus stoßen, das ist ein strukturell antisemitische Chiffre, die suggeriert, dass jüdische Marxisten genau die gesellschaftlichen Zügel in der Hand hätten. Ein weiterer Begriff, der davon ausgeht, ist der des Deep State, der besagt, dass es eben geheime Eliten im Hintergrund gibt, die Strippen ziehen, wie gesagt, uraltes antisemitisches Narrativ, das vor allem von QAnon-Anhängern verwendet wird. Durch den Kulturmarxismus werden Frauen dazu verführt, Feministinnen zu werden. Männer hingegen verweichlichte Soyboys, also Männer werden auch zu Pro-Feministen und zu kritischer Männlichkeit und generell zum Hinterfragen traditioneller Geschlechterrollen verführt. Und das führt dann eben zu einem Sinken der weißen Geburtenraten. Also sieht sich auch innerhalb der maskulinistischen Ideologie der weiße, heterosexuelle, cisgeschlechtliche Mann als Opfer einer kulturmarxistischen Agenda, die ihm seiner natürlichen Männlichkeit berauben und ihn dazu zwingen möchte, den ganzen Tag Aperol Spritz zu trinken und Queer Eye auf Netflix zu schauen. Gleichzeitig steuern diese jüdischen Eliten, ein populärer Name und populäre Chiffre ist der Philanthrop und Holocaust-Überlebende Georg Sorosch, gezielt Geflüchtete nach Europa und in die USA. Und diese würden sich mehr vermehren als Weiße, so das Narrativ, was dann zu einem Steigen der nicht weißen Geburtenraten führt. Und der verweichlichte Mann, ein Begriff dafür, der gerne verwendet wird, ist der Kack, ist dann nicht mehr in der Lage, sich gegen die eindringenden Migranten zu erwehren, die sich eben vermehren und die sich an der weißen Frau vergehen, weil er eben zu sehr damit beschäftigt ist, Queer Eye auf Netflix zu schauen und Aperol Spritz zu trinken oder seine Kinder zu erziehen. Wie kann er es wagen? Genau, und das führt dann eben zum Bevölkerungsaustausch. Unausweichlich, die weiße Rasse wird zunehmend schrumpfen und ist sie irgendwann nicht mehr. Und meine These ist, dass Rechtsextreme den Juden die Vernichtung der weißen Rasse attestieren oder den Wunsch nach der Vernichtung der weißen Rasse. Also mich deucht, das hat irgendwie so ein bisschen was mit so einer Schuldabwehr in Bezug auf den Holocaust zu tun, aber das ist auch nur meine Interpretation. Genau, und was kann man dagegen machen? Man schluckt die rote Pille, die Red Pill. Und das bedeutet, man hat diesen desaströsen Zustand, nämlich die weiße Rasse soll ausgelöscht werden, erkannt und hat auch den Willen gefasst, etwas dagegen zu tun. Und somit wird man zu einem starken Mann, entdeckt seine natürliche Männlichkeit wieder, schließt sich irgendwelchen peinlichen Männergruppen im Internet an und heult darüber, dass einen die Partnerin verlassen hat und die Kinder nicht mehr mit einem reden wollen, seitdem man irgendwie seine komplette Identität darauf aufgebaut hat, sich Fuck Greta-Aufkleber auf den Kofferraum zu pappen und spricht davon, das eigene Land vor dem anderen, also dem jüdisch konnotierten Kulturmarxismus, den MigrantInnen und generell alles, von dem man sich als fragiler, weißer, heterosexueller Cis-Mann bedroht fühlt, zu schützen. Verzeihen Sie mir, wenn ich ein bisschen polemisch bin. Ich habe einen nicht unbeträchtlichen Teil meines Tages damit verbracht, mir unangenehme Gruppen auf Telegram anzusehen. Das ist meine Form, das zu kompensieren. So, und wie drückt sich das dann im radikalsten Falle aus, wenn verunsicherte Männer ihr Gefühl von Bedrohung nicht mit einer Therapeutin besprechen, sondern sich im Internet mit anderen Männern darüber austauschen, wie man dagegen vorgehen kann? In der sogenannten Leaderless Resistance oder dem stochastischen Terrorismus, also in einem Gewaltakt. Wir sprechen bei der Leaderless Resistance nicht von festen Terrorzellen wie beispielsweise dem NSU, sondern von dezentralen Strukturen, die sich virtuelle Orte und eine Ideologie teilen. Innerhalb dieser virtuellen Orte wird gezielt eine gesellschaftliche Stimmung befeuert, in der Einzelne radikalisiert werden sollen und so die Tendenz, dass ein Terrorakt begangen wird, steigt. Ein Beispiel dafür ist die Terrorform des Akzelerationismus. Gruppen, die Ihnen vielleicht ein Begriff sind, sind die Atomwaffendivision oder Feuerkriegdivision, deren Agenda ist, im Großen und Ganzen ist, durch Gewalt und Terrorakte die Gesellschaft so sehr zu verunsichern, dass sich immer mehr Personen in die extreme Rechte radikalisieren. Wie werden dann Leute gezielt online rekrutiert? Entweder versuchen rechtsextreme Akteure gezielt auf öffentlichen Plattformen andere anzusprechen, zum Beispiel auf Telegram oder auf Steam oder auf Reddit, also auf öffentlichen Foren, oder es findet ein Reinrutschen aufgrund von Algorithmen oder der Struktur einer Plattform statt. Die Journalistin Julia Ebner analysiert in ihrem Buch Radikalisierungsmaschinen, dass beispielsweise die Struktur von YouTube so ausgerichtet ist, dass einem immer radikalere Inhalte vorgeschlagen werden und man so bei einem Video über Star Wars anfängt und dann bei einem Video landet, warum kulturmarxistische Juden Star Wars ruiniert haben. Genau, heute ist der 4. Mai, ist der Star Wars-Tag, deswegen. Sexismus und Antifeminismus sind hier ein niedrigschwelliger Einstieg, mit dem sich eben viele Männer identifizieren können. Um bei dem Star Wars-Beispiel zu bleiben. Die neuen Star Wars-Filme wurden von alteingesessenen Fans, die Änderungen schwer ertragen können, kritisiert, weil man jetzt eine Protagonistin hat und weil Teil 8 sogar zwei oder drei Frauen in relativ prominenten Rollen hat. Und dem wurde mit einem sehr massiven Backlash begegnet, weil diese gekränkten Fans gesagt haben, hier, Star Wars ist eigentlich eine Jungs-Story und jetzt kommen diese Frauen und ruinieren das alles, ich will das nicht mehr sehen. Weil sie das Gefühl haben, dass ihnen dieses Franchise zusteht und sie deswegen das Gefühl haben, es wird ihnen weggenommen, einfach nur, weil eben auch die Geschichten von Frauen in diesem Franchise erzählt werden. Und diese Form von gekränkter Männlichkeit kann sich dann über Online-Radikalisierung und eben über den entsprechenden Input, sei es auf über den entsprechenden Input auf Online-Plattformen radikalisieren. Indem man, sich darüber echauffiert, dass man sich mit Star Wars nicht mehr identifizieren kann und dann irgendwann zu dem Schluss kommt, dass die Feministinnen und dann der Kulturmarxismus daran schuld sind. Durch die Reproduktion von gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten in virtuellen Räumen oder auch in privaten Räumen kann es dazu führen, dass kritische Stimmen schlicht und ergreifend vertrieben werden, dass man im Freundeskreis keine Lust mehr hat, wenn irgendwie die drei Kumpel sich permanent darüber echauffieren, dass sie jetzt Star Wars nicht mehr gucken können, weil es schwarze Stormtrooper und weibliche Jedi gibt und dann hängt man auch nicht mehr mit denen rum, um es mal platt zu sagen. Das führt dann dazu, dass homosoziale Räume, also Echokammern entstehen, in denen permanente Selbstbestätigung betrieben wird. Also bleiben wir bei der Freundesgruppe oder bleiben wir bei der Facebook-Gruppe. Man hat irgendwann keine Lust mehr, mit gekränkten Männern zu diskutieren. Man hat irgendwann keine Lust mehr, sich anhören zu müssen, dass man als marginalisierte Person in einer Gruppe nichts mehr verloren hat. Dies führt dazu, dass man sie verlässt demzufolge nur noch diejenigen übrig bleiben, die ihren hasserfüllten und gekränkten Vorstellungen der Welt nachgehen. Verschwörungsideologien, die dann in diesen Gruppen reproduziert werden, sind gleichermaßen auch eine Form von narzisstischer Bestätigung. Während alle anderen indoktriniert sind von irgendwelchen politischen, von der Feminismusagenda, sei man selbst im Begriff der Wahrheit. Die anderen sind eben Schlafschafe. Dies geht damit einher, dass die potenziellen Täter glauben, sie seien eben unterdrückte Opfer dieser Agenda, die sie erkannt haben, und sie müssten aktiv gegen die Unterdrückung ankämpfen. Hierbei wird natürlich ignoriert, dass diese Weltsicht, diese Ideologie eigentlich Ausdruck von Ressentiments und Kränkungen ist. Dies kann sich dann in einem Wunsch nach der Rache an dieser ungerechten Gesellschaft, die einen unterdrückt, artikulieren. Man möchte eine geordnete, richtige Welt wiederherstellen, in denen eben Stormtrooper, Jedi-Ritter und alle anderen weiße Männer sind und es vielleicht eine einzige Frau und einen einzigen Schwarzen in der Galaxis gibt. Man möchte also die narzisstische Kränkung, dass man das Gefühl hat, ich bekomme etwas weggenommen, ich verliere meine Vormachtstellung und diese Frauen und diese Marginalisierten und diese MigrantInnen, die natürlich auch alle irgendwie von dieser jüdischen Agenda gesteuert sind, die nehmen mir das weg. Das will man, das dem will man entgegentreten. Klaus Thiewelleit sagt in seinem Buch Das Lachen der Täter, dass sich diese Männer als Vertreter eines übergeordneten Rechts sehen, dass sie stellenweise auch mit Gewalt in die Öffentlichkeit tragen müssen. Und mit Gewalt meine ich hier jetzt auch nicht zwingend den Terrorakt, sondern schon Akte wie Online-Belästigung oder Doxing, also das Veröffentlichung von Namen und Adressen, was dazu führen kann, dass Betroffene dieser Online-Belästigung unter massiven psychischen Schäden zu leiden haben oder stellenweise auch, wie im Falle der Gamergate-Kampagne, ihren Wohnort verlassen müssen. Notwendig für diese Gewaltakte ist die Verrohung und emotionale Zurichtung der eigenen Person. Klaus Thiewelleit nennt das die Protodiakrise. So. Dann schauen wir uns so ein bisschen die Plattformen und die Online-Propaganda an. Hier im Hintergrund haben wir Paper the Frog, sehr beliebtes Meme der radikalen und extrem Rechten und Alt-Right, obwohl es nicht ursprünglich aus diesem Kontext kommt. Und auch der Schöpfer von Paper the Frog, den verschwörungsideologischen Fernseh- und Radiohost, Alex Jones, erfolgreich für eine unrechtmäßige Verwendung verklagt hat. Memes werden in Form von Mimetic Warfare bewusst von der radikalen und extremen Rechten eingesetzt. Die israelische Soziologin Limor Shiftman analysiert Memes als eine Gruppe digitaler Begriffe, die gemeinsame Charakteristika in Inhalt, Form und oder Standpunkten teilen, die im Bewusstsein auf andere Memes geschaffen werden und die im Internet von vielen UserInnen verbreitet, imitiert oder transformiert werden. Ideologie und politische Inhalte generell können über Memes niedrigschwellig und humoristisch vermittelt werden. Gleichzeitig dienen Memes als Identifikationsobjekt. Zum Beispiel trägt der Alt-Right-Begründer Richard Spencer in dem Video, das vielleicht der eine oder der andere kennt, wo er auf einer Demonstration von einem Demonstranten eine Kopfnuss erhält, einen People the Frog-Anstecker und verweist da stolz drauf. Und die neuesten Memes gelten als nur etwas den Insidern vorbehaltenes, wo man sich quasi in einer Art geheimen Code, wo man sich freut, dass nicht alle ihn verstehen, austauscht. Durch Memes kann man sich einem Gegenstand pseudo-ironisch annähern, da eben diese Annäherung auch sofort wieder zurückgezogen werden kann. Also man sieht zum Beispiel bei diesem Paper the Frog, der hier in einem White Power Shirt dargestellt wird, kann man sagen, ach, hab dich doch nicht so, das glorifiziert ja Rechtsextremismus nicht, das ist ja nur ein Meme. Die Funktion von Memes ist, erstens, das Vermitteln, die Funktion von Memes in einem politischen Kontext ist, das Vermitteln von auf den ersten Blick widerspruchsfreien, oberflächlichen Inhalten, denen jedoch eine tiefere ideologische Bedeutungsebene innewohnen kann, die nur Eingeweihten vorbehalten ist. Zweitens, die Identifikation mit diesen Inhalten beim Rezipienten oder der Rezipientin. Und drittens, das Schaffen eines Kollektivs, das sich mit dem Meme-Inhalt identifiziert und sich so von anderen abgrenzen kann. Hier haben wir ein paar Memes, die in rechten Kontexten gerne verwendet werden. Zum Beispiel den Gräuper, der wurde dann geschaffen als Ersatz für PayPal. Den Moonman, ehemals ein McDonald's-Maskottchen, das inzwischen eben auch in rechtsextremen Kontexten verwendet wird. Das Super Straight-Logo, da wird gesagt, man würde nur cisgeschlechtliche Menschen des anderen Geschlechts begehren, ist natürlich eine Chiffre für Queerfeindlichkeit und letztendlich eben auch ein Rekurs auf traditionelle Geschlechterrollen, in denen Beziehungen primär das Fortbestehen der Familie und der weißen Rasse zum Ziel haben. Dann haben wir das White Power Handzeichen, das hier von dem Attentäter von Christchurch in die Kamera gehalten wird. Und dann Wojak Comics, die eben auch, wie gesagt, nicht jedoch primär recht sind, aber zum Beispiel die Figur in der Mitte, der Nordic Gamer, kommt eben schon aus rechtsradikalen Kontexten. Also genau, wenn Sie diese Comics hier unten rechts sehen, die sind jetzt da nicht austitschen oder denken, oh mein Gott, mein Kind teilt rechtsextreme Memes. Das Ding bei Memes ist und vor allem hier diesen Comics, dass sie eben auch immer in ihren Inhalten transformiert und subversiv unterwandert werden können. Eine weitere Form von rechtsextremer Propaganda ist Fashwave. Das ist die rechtsextreme Adaption von dem eigentlich eher marxistisch inspirierten Vaporwave, was eine Glorifizierung, man hat hier auch immer eine Glorifizierung von Antimoderne und Vermittlung einer goldenen Vergangenheit, jedoch eben in diesem schicken Vaporwave-Gewand, also die Ästhetisierung rechtsextremer Inhalte und somit eine leichtere Zugänglichkeit von reaktionären Ideologien. Fashwave findet man auf Imageboards, Telegram, Instagram, TikTok, Tumblr, Pinterest, DeviantArt, YouTube und in Form von Musik auf Spotify oder auch in Videospielen. Und hier hat man eben besonderes zugängliches Beispiel für die durch Ästhetik zugänglichere, also besonders schönes Beispiel für, wie man versucht, durch Ästhetik Inhalte als Propaganda und Rekrutierungsmittel zu benutzen. So, welchen Plattformen findet das Ganze statt? Das Ding ist, die meisten Online-Plattformen sind jetzt nicht per se zu verurteilen. Es ist nicht das Internet oder die Videospielszene, die ein Problem darstellen, sondern dass auf Online-Plattformen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nicht entschlossen genug entgegengetreten wird. Dies ist jedoch auch innerhalb der analogen Gesellschaft der Fall. Und wir brauchen eine Zivilcourage sowohl eben im digitalen als auch im analogen Raum. Man hat einen fließenden Übergang von Ironie oder dem Kokettieren mit schwarzem Humor bis hin zu überhaupt nicht mehr ironischem Hass. Man hat eine Radikalisierung im Netz, was dann natürlich auch ins Offline-Leben übertreten kann oder auch da parallel stattfindet, anhand von dem Appellieren an Ressentiments, die bereits da sind, Rassismus, Antisemitismus, Frauenhass, Queerfeindlichkeit, Antiziganismus, auch etwas sehr Populäres. Und dann eben eine Sozialisation in die Community hinein, durch das Austesten von Grenzen, was gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit angeht, in Form von Memes oder Kommentaren. Also man macht einen rassistischen Witz und guckt, wie die Leute reagieren. Und wenn dann anstatt eine Diskussion, was sie auch immer anstrengend ist, gesucht wird, macht man beim nächsten Mal einen noch rassistischeren Witz. So findet dann eben auch eine Isolation der Community und eine Abgrenzung nach außen statt. Und wie bereits erwähnt, werden die kritischen Stimmen vertrieben. Und dann kommt es eben zu einer endgültigen Identifikation der Person, die reingeholt wird, mit der rechtsextremen Ideologie der Community, die sich auch eben immer selbst weiter bestätigt und radikalisiert. Schauen wir uns jetzt mal diese Imageboards an, die ja doch auch seit dem Attentat von Halle spätestens ein bisschen mehr in öffentlichen Diskurs gerutscht sind und die doch auch gerade was Radikalisierung angeht, nicht unbetrachtet werden, also durchaus betrachtet werden sollten. Der Fokus auf diesen Imageboards liegt auf sogenannter Redefreiheit. Also es soll alles diskutiert werden dürfen. Konkret bedeutet das, dass Leute das N-Wort sagen oder behaupten, man könne doch nicht sagen, dass der Holocaust so stattgefunden hätte. Gleichzeitig sind Imageboards Ursprungsorte zahlreicher Memes und generell von Online-Kultur. Sie sind anonym, es ist keine Registrierung verlangt. Die Form besteht darin, dass ein User oder eine Userin ein Bild postet und andere UserInnen darunter kommentieren, ein sogenannter Thread. Der Habitus von Imageboards ist auf Ironie und Zynismus aufgelegt. Also dieses, man meint nichts ernst, man ärgert sich gegenseitig, man lässt keine Form von Aufrichtigkeit oder tatsächlicher emotionaler Verwundbarkeit zu, weil das peinlich oder unangenehm wäre. Also man hat eben permanent diese Distanz zu Dingen. Lange Zeit waren Imageboards auch nicht per se rechtsradikale oder rechtsextreme Orte. Als homosoziale, weiße, männliche Räume ist man jedoch natürlich dann anfällig für die Abwertung des anderen, also des weiblichen, des queeren, des jüdischen, des nicht-weißen. Beispiel dafür ist, dass eben 4chan und 8chan treibende Elemente hinter der misogynen Gamergate-Kampagne waren. Das Imageboard 4chan entstand 2003 als Forum mit einem Fokus auf Anime-Kultur. Es gibt zahlreiche Unterboards zu unterschiedlichen Themen wie Fitness, Videospiele oder unterschiedliche Formen von Pornografie. im Rahmen von Gamergate und später dann auch dem Wahlkampf des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump fand auch eine zunehmende Radikalisierung in die radikale und extrem rechte Ecke statt. Vor allem das Wort Poll, Politically Incorrect. Dort haben dann auch einige Moderatoren, ja, 4chan hat Moderatoren, eine entscheidende Rolle gespielt, indem sie aktiv rechtsextreme Inhalte gepusht haben und versucht haben, quasi die Ideologie und die Einstellung von dem Politically Incorrect Board auf anderen Boards auf 4chan zu popularisieren. Das Feindbild sind Feminismus und Political Correctness. Ich würde nicht sagen, dass 4chan ein explizit rechtsextremes Forum ist, aber eben ein Ort, an dem rechtsextremes Denken toleriert und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit reproduziert wird, um Normies, also alle außerhalb dieser eigenwilligen Online-Sphäre zu triggern. Und es ist auch sehr einfach, von Gemäßigten hin zu Rechtsextremen unter Foren und Positionen zu gelangen. Dann haben wir 8kun. Yay, 8kun. Das ist die radikalere Version von 4chan, wurde 2013 auf die zunehmende Popularisierung von 4chan gegründet. Der Gründer Frederick Brennan hat sich inzwischen jedoch von seiner Schöpfung distanziert und versucht, diese vom Internet zu nehmen und liefert sich da auch regelmäßig Gefechte mit den momentanen Betreibern. Die Manifeste der Attentäter von Christchurch, Poway und El Paso wurden auf 8chan veröffentlicht. Danach wurden die Foren gelöscht, sind inzwischen aber unter dem Namen 8kun wieder online. Auch die QAnon-Postings gehen von 8kun aus. Der Betreiber des Boards hat sich auch in einer letztens erschienenen Dokumentation mutmaßlich als Q geoutet. Es gibt zahlreiche pornografische Boards und das Forum ist eindeutig rechtsextrem und es gibt sehr einfachen Zugriff auf die entsprechenden Inhalte. Dann haben wir noch Kulchen, das ist die deutsche Variante der ganzen Sache. Man hat dort eine wortgenaue Übersetzung des Jargons ins Deutsche, also zum Beispiel hat man statt einem Thread einen Faden, die User nennen sich statt Anon für Anonymous Bernd. Statt einem Poster ist man ein Postierer. Es ist alles sehr befremdlich. Und auch die Inhalte und Memes sind eben auf den deutschsprachigen Raum bezogen. Man hat dort generell eine Reproduktion von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Antifeminismus, Antikommunismus und stellenweise offen rechtsextreme Positionen wie die der Umvolkung. Und ja, man findet generell, also wird sich dann auch zum Beispiel gefreut, wenn als zum Beispiel das feministische Hausprojekt Liebig 34 geräumt wurde, ergab man sich da in frauenfeindlichen und queerfeindlichen Gewaltfantasien. Es wurde sich in ganzen Threads über die Angriffe auf die Kolumnistin Hengame Jacobi Fager gefreut. Es gibt ganze Threads, in denen man sich in über 100 Kommentaren gegen schwarze Menschen echauffiert. Also es ist einfach ein super ekliger Ort. Nach dem Attentat von Halle, dessen Täter sich ja auch durchaus in diesen Online-Sphären befand, wurde dann auch direkt ein Statement veröffentlicht, dass man selber nichts mit dem Anschlag zu tun hätte. Hat man jedoch die Atmosphäre auf dem Forum nach diesem Anschlag sich angeschaut, gab es eben zahlreiche positive bis hämische Bezugnahmen im Sinne von, naja, dieser Versager hat ja nur zwei Menschen getötet. Solidarität mit den Opfern fand man nicht. Außerdem hat man ein massives Kokettieren mit rechtsextremer Ästhetik. Schauen wir uns das doch mal an. Hier haben wir einen Ausschnitt aus 4chan, aus dem Politically Incorrect Board, wo gefragt wird, sind weiße Liberale eine größere Gefahr für Amerika als Schwarze? Und dann so schön gesagt wird, hier, Schwarze kann man kontrollieren. Wir haben das über 400 Jahre getan. Frauen sind auch einfach, da sie nur folgen. Juden hingegen sind schwieriger, aber man kann mit ihnen einfach umgehen. Also hier auch die Implikation der Vernichtung. Also alles sehr, sehr eklig. Man hat auch die an die Reichskriegsfahne angelegte Kirgisistan-Flagge in 4chan-Kontexten. Keg ist ein eigentlich aus dem Videospiel World of Warcraft stammtes Derivat des Wortes LOL. Und genau diese Fahne ist an die Reichskriegsfahne angelehnt und sie wird eben auf pseudo-ironische Art die Verbundenheit zu dem Board artikuliert. Hier ist ein Screenshot aus dem Forum 8kun. wo man auch diese ganzen QAnon-Foren sieht, wie eben QPatriot Research oder War Room. Und ja, es ist sehr, sehr unangenehm. Hier ist ein weiterer Screenshot aus, also zwei Screenshots aus 8kun. Einmal eben ein Screenshot aus einem der QAnon-Räume und dann sieht man hier auch darunter ein direktes Archiv zu nationalsozialistischer Literatur, auf die man eben dort einfach zugreifen kann. Das hier ist die Titelseite von Kohlschan, wie man sieht, auch hier ein Kokettieren mit dem Nationalsozialismus. So eine Verbindung aus niedlicher Anime-Ästhetik und ja, Nazis. Weitere relevante Plattform, auf denen so unangenehme Online-Männer sich aufhalten, ist das Trollforum Kiwi Farms, wo gezieltes Mockieren über politische GegnerInnen, primär queere Menschen, FeministInnen stattfindet und diese eben auch gedoxt werden, also Namen und Adressen veröffentlicht. Das deutsche Äquivalent ist das Forum Drachenschanze, das sich um einen Online-Kult um den YouTuber Rainer Winkler gebildet hat, wo aber dessen Leben akribisch dokumentiert wird und wo sich aber auch über andere Personen, die man nicht mag, echauffiert wird. Ein aktuelles Beispiel ist die Comedian und antirassistische Aktivistin Jasmina Kunke, über die sich auf inzwischen 50 Seiten widerwärtigste Dinge geschrieben werden. Dann hat man das Imageboard Program, deutschsprachiges Imageboard, jedoch weit weniger offen rechtsextrem als Kohlschan. Das Forum Reddit, was ein riesiges Forum mit 1000 Unterforen ist, das lange Zeit rechten Subreddits, also so heißen diese Unterformen, Raum bot, wie Incel-Foren, Männerrechtsforen, das Donald Trump-Fan-Forum, im Rahmen der Black Lives Matter-Proteste jedoch zunehmend gegen diese Inhalte vorgeht. Ich bin da auch drauf, also es gibt dort auch so Foren zu niedlichen Katzen oder veganen Rezepten oder Schafen oder feministischen Memes. Also es gibt eigentlich alles auf Reddit. Und ja, und das ist eben einer dieser Orte, wo tatsächlich in letzter Zeit auch konsequent gezeigt wird, dass man im Internet Zivilcourage beweisen kann. Nachdem man 10 Jahre menschenfeindliche Inhalte geduldet hat, aber hey, better late than never. Dann gibt es die Videospielplattform Steam, die ebenfalls natürlich nicht per se rechtsextrem ist, aber es dort eben zahlreiche entsprechende Gruppen oder Profile gibt, wo man auch regelmäßig auf Profile stößt mit zum Beispiel mit rechtsterroristischen Attentätern und wo es dann auch aktive Versuche gibt, rechtsextreme oder frauenfeindliche Spiele auf Steam zu pushen. Ein aktuelles Beispiel dafür waren die Versuche der identitären Bewegung, die jedoch zum Glück gescheitert sind und wo dann auch innerhalb der Gaming-Community die dann doch auch belächelt worden sind. Dann hat man so Sachen wie den Chat-Server Discord, der wie gesagt ebenfalls nicht inhärent rechtsextrem ist, sondern primär eine Vernetzung, um Videospiele zu spielen. Ich bin da auch drauf, um mit Leuten Videospiele zu spielen, aber eben auch als Vernetzungsplattform für die extreme Rechte genutzt werden kann. Ein Beispiel dafür war der Discord-Server Reconquista Germanica, wo Mitglieder der identitären Bewegung und der jungen Alternative und eben auch Personen aus einem Kohlschan-Spektrum sich dafür verabredet haben, gezielt Shitstorms auf politische Gegnerinnen zu starten. Außerdem haben wir den Nachrichtendienst Telegram, der von zahlreichen Rechtsextremen verwendet wird, weil man sich dort in Gruppen organisieren kann und auch dort Kanäle erstellen kann und der gerade im Rahmen der Querdenken-Proteste die relevante Plattform zur Vernetzung und Radikalisierung von bisher auch eigentlich weitestgehend unpolitischen Menschen ist. Und außerdem haben wir All-Tech-Plattformen wie BitChute, Parler, Gab, D-Light. Also das sind Plattformen, die von Menschen aus dem rechten Spektrum gemacht worden sind, weil dort ihre Inhalte nicht mehr von der bösen Political Correctness Agenda zensiert werden. Und natürlich findet eine Radikalisierung auch auf klassischen Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitter statt. Auf Facebook gibt es zahlreiche frauenfeindliche, rassistische, antisemitische Gruppen, die dann auch nicht gelöscht werden. Man findet dort Profile von Personen, die sich offen zu Terrorgruppen bekennen. Und auf Twitter gibt es ganze Blasen, in denen regelmäßig ja, Shitstorms initiiert werden und widerlichste Memes geteilt, und auch auf YouTube regelmäßig sehr unangenehme Inhalte. Also es ist jetzt nicht so, dass es diese dunkle Parallelwelt im Internet gibt und der Rest vollkommen unbehelligt ist. Nein, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist eben auch Teil des Mainstreams und der bürgerlichen Mitte. So, Incels. Wir machen einen kleinen Exkurs in die Incel-Community. Incels ist die Kurzform für Involuntary Celibate, also unfreiwillig im Zölibat Lebende. Sie hängen der sogenannten Black-Pill-Ideologie an. Die lässt sich zusammenfassen mit einer Obsession mit dem eigenen Mangel an Sex. Incels sind der Ansicht, Frauen würden ihnen den Sex schuldig sein, aber verweigern, da Frauen nur mit super attraktiven Männern, sogenannten Chads, schlafen würden und weswegen sie somit Incel in ihr unfreiwilliges Zölibat und zwingen. Incels gehen davon aus, dass die Gesellschaft nach dem inhärent lokistisch sei, also unattraktive Menschen systematisch unterdrückt werden, was sie regelmäßig mit der Sklaverei oder dem Holocaust vergleichen. Diese Unterdrückung würde primär von Frauen ausgehen, wo man hier eben auch wieder die Täter-Opfer-Umkehr hat. Incels gehen davon aus, Sex ist quasi der Schlüssel zu einem guten Leben, und indem Frauen ihnen den Sex verweigern, verweigern sie Incels das gute Leben. Und somit legitimieren sie ihren Frauenhass, der bis in einem Femizid münden kann. Gleichzeitig wird allerdings auch, wenn eine Frau zu einem Incel Interesse entgegenbringt, ihr abgesprochen, dass sie das genuin tun könnte, da innerhalb der Incel-Ideologie Frauen alle inhärent triebhaft böse und verkommen sind. Im Großen und Ganzen bedeutet das, wenn eine Frau mit einem Incel flirtet, spricht er ihr von Anfang an ab, dass sie es gut mit ihm meint, weil sein Frauenbild derart verzerrt ist und er durch diese Vorstellung, dass sie ihn gar nicht attraktiv oder nett finden kann, auch nicht die eigene Ideologie hinterfragen muss. Somit gräbt er sich eigentlich auch ein Loch in seinem Elend. Er sagt, Frauen sind diejenigen, die mir durch Sex gutes Leben geben können, spricht ihnen aber ab, das tun zu wollen. Incel-Attentate haben in Nordamerika bereits über 50 Opfer gefordert. In Kanada werden sie auch inzwischen als eine Form des Terrorismus gewertet, nachdem im Februar 2020 ein gerade erst 17-jähriger Incel eine Sexarbeiterin in einem Massagesalon ermordet hat. Die Incel-Idealfrau, also das ist halt auch noch so ein Aspekt, würde jetzt eine Frau wie ich, die halt 30 ist und schon mal Sex hatte, mit einem Incel flirten und ihm sagen, hey, ich finde dich eigentlich ganz cute, würde der Incel halt auch sagen, nee, dich will ich aber auch eh nicht, weil du schon einmal Sex hattest. Incels haben panische Angst vor selbstbestimmter weiblicher Sexualität, weil sie sich dadurch auf ihre eigene Sexlosigkeit und Unerfahrenheit, die ja auch in patriarchalen Verhältnissen und mit hegemonialen Männlichkeitsvorstellungen für Männer etwas sehr Schambehaftetes ist, zurückwirft. Und deswegen ist die Idealfrau minderjährig, jungfräulich und unterwürfig, also eine Frau, von der man sich nicht in seiner fragilen Männlichkeit bedroht fühlen muss, was dann stellenweise dazu führt, dass man die ideale Partnerin als gerade 14 oder 15 Jahre alt beschreibt. Gewalt gegen Frauen ist innerhalb der Incel-Community Life Fuel, also etwas, was mir Leben schenkt, eine Art Lebenselixier. In Foren wird darüber gesprochen, dass wenn Frauen Gewalt erfahren, sie das ohnehin verdient hätten, und man freut sich darüber. Und dann wundern sie sich, warum Frauen nicht mit ihnen schlafen. So. Sie haben sich ihr eigenes Loch gegraben, kommen da nicht raus und machen Frauen dafür verantwortlich. Der Attentäter von Halle hat in seinem Livestream ein Lied gehört, das nach dem Incel-Terroristen, der 2018 in Toronto mit einem Wagen in eine Menschenmenge gefahren ist und dort 10 Menschen ermordet hat, gehört und somit seine zumindest ideelle Verbindung zur Incel-Community dargelegt. Also ich meine, man hört so ein Lied in so einem Livestream ja auch nicht einfach so. Hier ist ein Screenshot aus einem Incel-Forum. Hier sieht man auch eben diese Kategorie Life Fuel. Eine Hure fühlt sich schlecht, weil niemand Zeit mit ihr verbringen möchte, und darüber freut man sich. Ja, yeah, cool. Oder man echauffiert sich darüber, dass eine Frau damit angibt, wie viel Sex sie in der Uni hatte. Oder ja, man suhlt sich einfach in seiner Echokammer im eigenen Elend und im Frauenhass und kommt demzufolge halt da auch dann wesentlich schlechter raus. So, wir kommen zum Schluss. Was sind die Gefahrenpunkte dieser Orte? Wie bereits erwähnt, sind das alles, sind diese Imageboards, Foren und Telegram-Gruppen Echokammern, in denen kritische Gegenstimmen aktiv verdrängt und verlacht werden und man sich so zunehmend in seiner eigenen Ideologie bestätigt. Es wird so eine Atmosphäre geschaffen, in der dann auch Gewalt gegen Minderheiten und Andersdenkende verharmlost bis legitimiert oder verherrlicht wird. Die User verrohen durch den zynischen, ironischen Habitus und die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die dann eben auch ganz häufig in Form von sogenannten Witzen oder Memes vermittelt wird. Klaus Teweleit schreibt in dem Lachen der Täter davon, dass Gewalt gegen andere in solchen Kontexten als verdammt lustig wahrgenommen wird und bezeichnet diesen Vorgang der Selbstverrohung, die zwingend nötig ist, um anderen Schaden zuzufügen, als Protodiakrise. Diese Atmosphäre, in denen Gewalt lustig ist, in denen andere Menschen dehumanisiert werden und in denen man dann auch in diesem Kollektiv aufgeht, was massenpsychologisch zur Folge hat, dass man die eigene Verantwortung an das Kollektiv abgibt. Also wenn man sich zum Beispiel an einer Kampagne oder an einem Shitstorm beteiligt, sich selber nicht wirklich mit den eigenen Taten beschäftigen muss und dem, was man einer anderen Person antut, weil man eben Teil des Kollektivs ist, ja, das ist alles sehr, sehr, sehr unangenehm und problematisch. Und ja, außerdem hat man hier in diesen, hat man eben in diesen Communities Zugang zu rechtsextremen Schriften oder Anleitung zum Waffenbau. Also bei Telegram dauert es, wenn ich da Recherche mache, 2, 3 Klicks und ich bin von irgendeiner Querdenkergruppe bei Postings von hier. Hier ist eine Sammlung von neonazistischen Magazinen aus den 70ern. Ja, das geht halt einfach alles super einfach. Und letztendlich findet auch eine Glorifizierung von Attentätern statt. Sogenannte Highscore-Listen werden geführt. Also hier hat man dann eben auch wieder eine ironische Distanzierung und quasi es wird halt ein Witz aus dem Mord an Menschen gemacht, was halt auch wieder zu einer Verrohung des Subjekts führt. Ja, wir kommen. Und indem eben Gewalt glorifiziert oder verlacht wird, hat man, wie gesagt, weniger Skrupel, sie früher oder später selbst anzuwenden. Der US-amerikanische Soziologe Michael Kimmel schreibt in seinem Buch Angry White Man, dass die Kränkung in der cis-männlichen Sozialisation immer mit Entmännlichung assoziiert ist. Und Gewalt dient zufolge der Wiederherstellung von Männlichkeit. Und wie gesagt, hier sprechen wir von Gewalt, sei es jetzt ein Online-Shitstorm, sei es jetzt Frauen sexuell belästigen oder verfolgen oder sei es eben dann auch tätliche Gewalt gegen Marginalisierte, von denen man sich bedroht fühlt. Die Red Pill und Black Pill Ideologie suggerieren, dass der weiße Mann ja in der herrschenden Gesellschaft unterdrückt ist, da eben er sich durch die Kritik, die feministische, antirassistische, jüdische oder queere Menschen am Status quo, der ja auf deren systematischen Unterdrückung basiert, üben. Man fühlt sich in seiner eigenen Hegemonieposition angegriffen und gekränkt. Diese Kränkung wird dann auch irgendwann unaushaltbar. Bei Incels zum Beispiel ist Gewalt gegen Frauen eine Rache dafür, dass Frauen ein von ihnen unabhängiges Sexleben haben, was für den Incel kränkend ist und diese Kränkung halt nicht ertragen wird. Außerdem haben wir eben auch Misogynie, die immer eine ganz relevante Rolle bei der Rechtfertigung von Gewalt spielt. Flinter-Personen, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans und Agender, das sind also alles Menschen, die patriarchalen Erwartungen am Frausein widersprechen und dafür müssen sie in der Vorstellung von Antifeministen und Frauenfeinden bestraft werden. deswegen treffen rechtsradikale oder rechtsextreme Attacken auf primär flinter Personen und da vor allem Menschen, die sich feministisch äußern. Nehmen wir Shitstorms, nehmen wir die Tatsache, dass der NSU 2.0 primär Frauen getroffen hat und dass auch der Kampf gegen den Feminismus ein wiederkehrendes Moment im Rechtsterrorismus ist. Dies ist einerseits eine Abschreckung für die Betroffenen und gleichzeitig eine Warnung an alle anderen. Also im Großen und Ganzen, wenn ihr das Maul aufmacht, können wir euch ebenfalls Gewalt antun, dann seid ihr ebenfalls in der Zielscheibe. Durch diese Protodiakrise, die ich thematisiert habe, haben wir dann auch zunehmend eine Bereitschaft, Gewalttaten durchzuführen, weil man sich selbst eben zunehmend verroht und abstumpft. Und diese Echokammern, die ja auch permanent sagen, die ja auch Gewalt glorifizieren, können den Wunsch wecken, von dem Kack, also dem verweichlichten, entmannten Mann, zu einem Soldaten zu werden, dem Idealbild des faschistischen Mannes, da dieses Idealbild des faschistischen Mannes auch permanent hochgehalten wird. Diese Täter sehen sich auch nicht als Gewalttäter, sondern als legitim handelnde Rebellen, als echte Männer gegen eine ungerechte Gesellschaft, die ihnen im Großen und Ganzen das Leben, das sie verdient haben, nimmt oder vorenthält. Und das Ziel dieser misogynen, antifeministischen, rechtsextremen Gewalt ist die Wiederherstellung einer Welt, in der wir den heterosexuellen weißen Mann als uneingeschränkten Herrscher über das andere haben und eben diese Bedrohung, die er empfindet, ausgelöscht oder eben unterdrückt ist. Dieses Bild hier finde ich auch sehr bezeichnend, wenn man von Gewalt als Mittel der Mannwerdung spricht. Das ist ein Meme, das mutmaßlich von dem Attentäter, der 2018, glaube ich, in Belgium in eine Moschee eindrang und dort einen Terroranschlag begehen wollte und dann glücklicherweise von einem der Gläubigen dort niedergerungen wurde, angefertigt hat. Und das stellt die Terroristen von Christchurch, Poway und El Paso als Chats, also als Beispiele für Hypermaskulinität dar. Dieses Meme sagt sehr deutlich, wenn man einen Terroranschlag begeht, wenn man einen Gewaltakt begeht, wird man von einem Weichei und Versager, von einem unterdrückten Mann zu einem Chat. Tja, das klingt alles so ziemlich gruselig und noch gruseliger klingt es, wenn man sich vor Augen hält, wie breit akzeptiert, vor allem Antifeminismus und Sexismus, die ich ja bereits als Türöffner in extrem rechte Denkwelten charakterisiert habe, gesellschaftlich ist. Frauen und queere Menschen werden weltweit nach wie vor systematisch unterdrückt. Sexismus und als schwarzer Humor getarnter Sexismus, genauso wie andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten, werden auch auf Mainstream-Meme-Plattformen oder eben auf Telegram geteilt und dienen so als Durchlasszone für rechtsradikale und rechtsextreme Inhalte. Man hat beispielsweise auch in der Gaming-Community eine Anschlussfähigkeit gerade zu Frauenfeindlichkeit, was dann auch durch bekannte Gaming-YouTuber wie Gronkh oder Montana Black in ihren Videos reproduziert wird. Und man dann zahlreiche Jungs hat, die sich das anschauen und denken, dass das richtig, richtig lustig ist. Auch im bürgerlich-konservativen Lager hat man stellenweise Akteure, die antifeministische Kampagnen gegen linke AktivistInnen initiieren oder unterstützen. Bekannter Name ist der Weltkolumnist Rainer Meyer, der auch maßgeblich daran beteiligt war, dass die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, die ja auch hier in dieser Reihe spricht, die Plattform verlassen hat, weil er so gegen sie geschossen hat und seine Follower das dann natürlich begeistert aufgenommen haben und diese Frau so massiv attackiert haben, dass sogar, dass sie Todesdrohungen bekommen hat, dass die Gedenkseite ihres verstorbenen Vaters verschandelt worden ist. Ja, und dieser Mann ist fest in einem bürgerlich-konservativen Lager verankert. Diese Menschen, die eben gesellschaftlich etablierter sind, verwenden weniger offen rechtsextreme Rhetorik als sogenannte Dog Whistles, was ein kodiertes Sprechen ist, um politische Inhalte zu vermitteln. Da wird dann auch also stellenweise einfach nur ein Screenshot von einem Tweet auf Twitter gepostet und gesagt, ah ja, schaut mal die schon wieder, was eben eingeweihten Usern, die wissen, dass beispielsweise jetzt Natascha Strobel ohnehin schon ein Feindbild ist, die schon wieder irgendeine Transgression begangen haben muss, über die man sich echauffieren kann. Und gerade eben Antifeminismus und auch Antikommunismus, also ein Hass gegen politisch progressive Positionen, die ich jetzt auch unter der Ideologie des Antikommunismus subsumieren würde, sind hier ein verbindendes Element zwischen rechtsradikalen und rechtsextremen und bürgerlich-konservativen Lagern. Ja, da Frauenfeindlichkeit eben derart präsent ist, ist ein idealer Türöffner in die extreme Rechte. Und die Autoritarismusstudie, die die Universität Leipzig letztes Jahr publiziert hat, hat den recht niederschmetternden, die recht niederschmetternde Erkenntnis, dass 25% aller Männer in Deutschland ein geschlossen antifeministisches Weltbild haben. Und das sind eben 25% aller Männer in Deutschland, die demzufolge Affinitäten zu rechtsextremen Ideologien entwickeln können. Und das ist ziemlich, ziemlich gruselig. Also gerade eben auch angesichts der Tatsache, was wir im Moment für gesellschaftliche Entwicklungen haben. So, wir haben auch, und da spielt auch die Corona-Pandemie eine große Rolle, zunehmend rechtsextreme Straftaten in Deutschland. Letztes Jahr wurden über 23.000 beim kriminalpolizeilichen Meldedienst angezeigt. Wir haben zudem kaum Monitoring von Gewalttaten aus einem antifeministischen, frauenfeindlichen Spektrum. Männerrechtler oder Incels werden trotz deren Gefahrenpotenzials kaum analysiert. Und man hat auch bei Behörden kaum Bewusstsein über rechtsextreme Online-Sphären. Das ändert sich jetzt langsam. Der Prozess zum Anschlag in Halle war ein ziemlich niederschmetterndes Zeugnis der Unwissenheit, die bei Behörden vorherrscht. Aber ja, es entwickelt sich langsam auch bei der Polizei ein Bewusstsein. Vielleicht auch, um irgendwie damit umzugehen, dass permanent rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei selbst aufgedeckt werden. Also ich würde da auch sagen, dass es ein strukturelles Problem ist, dass Rechtsextremismus doch vergleichsweise milde behandelt wird, behördlich. So, was können wir dagegen tun, damit wir ein bisschen mit so einer High Note enden? Auf jeden Fall fördert Demokratieprojekte. Wir brauchen Weiterbildungen in Kriminalprojekten zu rechtsextremen und antifeministischen Online-Sphären. Ich mache immer den Witz, dass die Polizisten, die Orte wie Polchan kennen, diejenigen sind, die da selbst drauf sind. Man braucht auch einfach eine Sensibilisierung von BeamtInnen bezüglich gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Die Polizei selbst ist schließlich letztendlich auch eine Behörde, die primär weiß, primär männlich ist, in der, wie gesagt, auch es immer wieder Vorfälle gibt, bei denen eben Rechtsextremismus aufgedeckt wird. Und das sind keine Einzelfälle, das ist ein strukturelles Problem, wo dann eben auch gesamtgesellschaftlich interveniert werden muss. Was man sonst tun kann, ist Betroffene unterstützen, die eben auch Opfer von rechter Gewalt werden. Und letztendlich müssen wir natürlich früher ansetzen, damit so etwas gar nicht erst vorkommt, damit Jungen und Männer gar nicht erst den Wunsch haben, sich in solchen Gruppen zu radikalisieren. Das erreicht man durch kritische Jungenarbeit, durch Aufklärungsarbeit gegen eben Menschenfeindlichkeit, durch und letztendlich eben durch feministische Pädagogik und Politik. Und da das einfach nicht vom Himmel fällt, brauchen wir einfach einen generellen gesellschaftlichen Aktivismus und Zivilcourage. Und ja, den Wunsch und eben auch die Arbeit, etwas zu bewegen, damit wir auch einfach ohne Angst verschieden sein können. Hier ist eine Liste weiterführender Literatur und Quellenangaben. Sie ist lang. Und genau am Schluss vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie Sie Betroffene von Online-Gewalt unterstützen können, ist unter anderem der She-Rose Fund, der von der Amadeo-Antonio-Stiftung mitgegründet wurde, anlässlich der massiven Attacken gegen die bereits erwähnte Aktivistin Jasmina Kunke, die sich aufgrund von Online-Attacken genötigt sah, ihre Wohnung zu verlassen und der inzwischen generell Unterstützung für von Online-Gewalt betroffene Flint-A-Personen gibt. Genau, also wenn Sie entweder selbst betroffen sind oder wenn Sie Betroffene unterstützen möchten, wenden Sie sich an den SheHouse Fund. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war's von mir.
Ja, vielen Dank auch von für den guten und gleichzeitig sehr gruseligen Vortrag, wie Sie auch sagten. Das sind sehr ernüchternde Erkenntnisse. Ich musste die ganze Zeit während des Vortrags auch an das Zitat von Rebecca Solnit denken. Vielleicht kennen Sie auch das Buch Men Explain Things to Me. Da hat sie ein Zitat an der Stelle, wo sie sagt: Gewalt hat keine Rasse, keine Klasse, keine Religion und keine Nationalität, aber sie hat sehr wohl ein Geschlecht. Ich musste die ganze Zeit an dieses Zitat denken von ihr. Und womit ich anfangen würde für eine Diskussion ist, warum ist es so wichtig, diese Gruppen auch nicht so als verrückte Außenseiter zu betrachten und so sie abzutun, sondern als Teil unserer Gesellschaft? Also Sie haben gesagt, das schafft es auch ganz viel in den Mainstream. Also genau, da vielleicht können Sie da noch ein bisschen was sagen.
Also ich denke, dass es ins, also nehmen wir zum Beispiel den Incel-Tatort, der vor 2 Monaten, ich glaube auch am 8. März zum Frauenkampftag ausgestrahlt worden ist, den ich auch tatsächlich recht gut fand. Wo es mich auch gefreut hat, dass das Phänomen Incels so öffentlichkeitswirksam thematisiert wird. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass der Tatort die Verbindungen zwischen der Männerrechtsszene und der extremen Rechten so deutlich benannt hat. Und dann eben auch zeigt, dass halt auch so ganz normale Durchschnittsmänner eben Teil dieser Manosphäre werden können. Dennoch ist dann eine Berichterstattung zu Incels ganz häufig die, das sind irgendwelche komischen Trottel im Internet, die sich, die einsam im Keller ihrer Mutter hocken und mit denen der normale Mann nichts zu tun hat. Somit kann der normale Mann, der eben auch ein ähnliches patriarchales Anspruchsdenken hat, der zum Beispiel wütend wird, der zum Beispiel, genau, wenn eine Frau ihm auf Tinder sagt, ey, hier doch nicht, sie als dumme Fotze beschimpft, weil er nicht mit der Ablehnung umgehen kann. Oder der eben auch der Ansicht ist, dass er eine Freundin verdient hat, weil ihm als Mann so etwas einfach zusteht. Oder der halt auch mal sexistische oder antifeministische Witze reißt, weil diese Frauen, die reißen halt schon irgendwie so ein bisschen zu weit das Maul auf. Oder der sich für den größten feministischen Helden hält und einen Dankesblowjob erwartet, wenn er mal die Spülmaschine ausgeräumt hat, und irgendwie auch für keinen Moment darüber nachdenkt, wie viel unbezahlte Reproduktionsarbeit Frauen machen. Das wird so von sich abgespalten. Es wird, indem man Incels als das andere, als der Mann, mit dem man nichts zu tun hat, thematisiert wird eine Diskussion um die Omnipräsenz dessen, was Incel-Ideologie, also dass Incel-Ideologie nicht abseitig der patriarchalen Verhältnisse ist, sondern ihr Resultat, die Spitze des Eisberges nenne ich, die wird so verleugnet und einfach nicht geführt. Und man kann sich weiter wie irgendwie ein total cooler Typ fühlen und nicht thematisieren, dass eine cis-männliche Sozialisation, dass der die Abwertung des Nicht-Männlichen inhärent ist und dass das eben genau auf eine Abwertung von Frauen, von queeren Menschen und auch in binnenmännlichen Sozialisationen von wenig männlicheren Männern irgendwie permanent reproduziert wird. Und darüber müssen wir reden.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier eine Frage. Weiß man ungefähr, wie groß die Gruppe an Menschen ist, die in dieser Gruppe sich bewegen?
Also bei Incels bei Incels war das Incels-Subreddit, das es bis 2017 oder 2018 gab, das hatte 40.000 User. Das wurde dann nach dem Anschlag von Toronto gelöscht. Das Nachfolge-Subreddit hatte maximal 17.000. Die Incel-Foren haben ungefähr haben die größeren Inselforen haben so 12, 13, 14.000 User. Da gibt es natürlich entsprechende Doppelmitgliedschaften. Es gibt auch das weniger radikale Inselforum Insels Without Hate, das sich zwar nur Insels Without Hate nennt, auf dem man aber trotzdem permanent Frauenhass, patriarchales Anspruchsdenken und Antifeminismus findet. Das hatte um die 30.000 User. Inzwischen ist es auch in Quarantäne, soweit ich weiß. Also kann nicht mehr von Leuten, die keine Mitglieder sind, aufgerufen werden. Bei Imageboards ist es schwieriger zu sagen. Das Ding ist jedoch, dass eben auch 4chan kein Nischenboard ist. Es ist öffentlich aufrufbar. Es war laut irgendein Buch, das ich letztes Jahr gelesen habe, das sich mit diesen Imageboards beschäftigt. Ich weiß nicht mehr welches. Ich lese den ganzen Tag Bücher, die sich damit befassen. Ist halt auch eine, also war 2018 und 2019 auch eine der 10 populärsten Seiten im US-amerikanischen Raum. Also ja, das, also, aber das Ding ist halt auch nicht, also mitnichten jede Person, die sich in diesen Online-Sphären auffällt, ist das, hat das Potenzial, Terrorist zu werden. Also das will ich ganz, ganz, ganz stark machen. Aber das Ding ist, dass es Foren sind, in denen halt auch einfach Gewalt generell verharmlost bis legitimiert wird. Und ich finde, das ist auch schon irgendwie, selbst wenn man, also ich meine, warum hat man denn das Bedürfnis, das N-Wort zu sagen oder Witze über den Holocaust zu machen oder Vergewaltigungsmemes zu teilen? Also ich meine, selbst wenn man vermeintlich ironisch sagt, man würde Gewalt reproduzieren, das verlangt doch auch schon so eine gewisse, so eine gewisse emotionale Distanzierung von dem Gegenstand und eine Verrohung. Und ich habe mal diesen wunderschönen Tweet gelesen. Das, was man irgendwie vor 2 Jahren ironisch gesagt hat, meint man dann nach 2 Jahren, wenn man es permanent wiederholt, ernst. Also, genau. Ja.
Auf jeden Fall. Wir haben hier noch eine Frage, die, also anonymer Zuschauer fragt, mich würde interessieren, welche Arten des Vorgehens Sie empfehlen würden, wenn man Rechten im Internet begegnet. Insbesondere wenn in halböffentlichen Räumen wie sozialen Medien rechte Ideologien verbreitet werden. Welche Form von Diskussion ist hier sinnvoll?
Also ich denke, da ist es immer unterschiedlich, inwieweit die Personen noch ansprechbar sind, was also oder und was man erreichen will. Befindet man also, was ich für wichtig finde, ist generell offen zu legen. Also primär weniger mit dem Gegenüber zu diskutieren als für Mitlesende offen zu legen, warum das Gegenüber falsche Positionen vertritt. Einerseits, weil potenziell Betroffene von diesen Positionen die Erfahrung machen, ich bin nicht alleine, es gibt Widerspruch. Und andererseits, weil man exemplarisch am Text auflegen kann, aufzeigen kann, warum ein rechtes Verschwörungsnarrativ falsch ist. Und das, also es fängt, also das kann man dann machen mit hier, das stimmt nicht aus den und den Gründen, Gründe aufzählen, im besten Fall Quellen verlinken oder auch einfach auf die Metadiskussion aufsteigen, da ja auch Rechte ganz häufig weniger an einem gleichberechtigten Austausch interessiert sind, sondern mehr den Wunsch haben, den Diskurs an sich zu greifen, eine Bühne bekommen, eine Plattform zu bekommen und das deutlich zu machen, also das wenn man zum Beispiel jetzt nicht mit einer rechten Person diskutiert, die sagt, ah ja, hier, du willst gar nicht mit mir diskutieren, ich habe quasi gewonnen. Wenn du mit ihr diskutierst, sie den Raum hat, um ihre Missinformationen und ihren Hass zu verbreiten, also und dann halt auch die Bühne entsprechend nutzt. Und demzufolge halte ich es für wichtig zu sagen, hier, diese Narrative, die du hier aufmachst, verbreiten, sind aus diesen Gründen antifeministisch oder sind aus diesen Gründen antisemitisch oder sind aus diesen Gründen rassistisch. Und was willst du, also, und damit reproduzierst du das, damit bedienst, also damit verbreitest du halt Propaganda und das sind halt keine diskutablen Meinungen, sondern das ist halt Ausdruck von Menschenhass und ich diskutiere nicht mit dir, also genau, man kann das primär nutzen, um eben rechte Diskurse und Narrative aufzuzeigen für Menschen, die mitlesen. Aber nennt mich da vielleicht ein bisschen, also so much for the tolerant left. Ich halte nicht viel davon, mit Rechtsextremisten zu diskutieren.
Ja. Kann man etwas über Motive derjenigen Frauen sagen, die sich aktiv dem Rechtsradikalismus anschließen, oft radikaler als manche Männer? Ist auch noch eine Frage.
Also was eben, ich selber bin nicht, ich selbst bin keine Expertin auf dem Gebiet von rechtsextremistischen Täterinnen. Es gibt da andere Personen, die wesentlich versierter sind als ich. Was ich jedoch sagen kann, also womit ich mich so ein bisschen beschäftigt habe, sind zum Beispiel Red Pill Women. Das sind dann Frauen, die eben genau immer antifeministischen Red Pill-Ideologie angehören. Und das liegt, und das kann man unter anderem damit begründen, dass man, also ich meine, das Ding ist, wenn man sich als Frau oder als weiblich gelesene Person feministisch äußert, kriegt man dafür relativ viel Gegenwind, unangenehmerweise. Verschreibt man sich jedoch antifeministischen Ideologien und kommt man dafür dann halt auch relativ viel Beifall. Man kann sich vergewissern, keine von diesen hysterischen Feministinnen, sondern eine von den guten Frauen zu sein. Man kriegt Schulterklopfer, ja, und man hat seinen Platz. Zweitens ist eine psychologische Identifikation mit der Unterdrückung, also das Verleugnen, dass es eben patriarchale Gewalt gibt, dass man permanent davon betroffen ist und dass diese ganzen Verhältnisse, um es platt zu sagen, ziemlich brutal und scheiße und gewaltförmig sind. Also diese Erkenntnis, die ist psychologisch ziemlich, ziemlich niederschmetternd und sehr unangenehm.
Auf jeden Fall.
Und das zu verleugnen und zu sagen, hier, ich bin gar nicht unterdrückt, ihr jammert nur zu viel, kann diese Erfahrung von sich abspalten und man muss sich so nicht damit beschäftigen. So kann man sich halt auch so als eine von den Frauen verkaufen, die es quasi geschafft hat, sich hochzuziehen, die ein glückliches Leben führt, weil sie eben keine von diesen meckernden Feministinnen ist. Aber zu Frauen im rechtsextremen Terror, wie zum Beispiel Chepe, kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich finde, es ist aber auch, also ich habe halt auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese Beschäftigung mit Terroristinnen, die ja doch eine Ausnahmeerscheinung sind, halt auch immer irgendwie so begeistert und fasziniert ist, weil sie diese Ausnahmeerscheinung sind und man sich dann auch weniger mit dem systematischen Moment von männlicher Gewalt und eben der eher männlichen Tendenz wie heißt das Wort, zum Fundamentalismus, sei es eben islamistischer, Incel oder rechtsextremer Fundamentalismus beschäftigen muss. Es ist halt so, oh, eine
Ja.
Terroristin, oh, eine Massenmörderin. Lass uns lieber ganz viel darüber reden, anstatt über die Alltäglichkeit des
Ja,
anderen.
genau. Noch eine Frage, die vielleicht interessant ist. Würden Sie dann entsprechend empfehlen, in solchen Foren, rechten Foren einzutreten und versuchen, Diskussionen zu führen oder eher davon abraten?
Also das, keine Ahnung, das, das, also das ist, ich weiß nicht, wie man das ist, als würde man dann vielleicht als einziger, keine Ahnung, ich kenne mich mit Fußball nicht aus, aber als einziger Eintracht Frankfurt-Fan in Heimspiel der Kickers Offenbach gehen und sagen, nur die SGE, also keine Ahnung, ich bin Frankfurterin, so das einzige Fußballding, was mir eingefallen ist, wird nicht gut ausgehen. Also, ne.
Eher nicht, alles klar.
Allein schon, also ich meine, ich mache das beruflich, ich weiß, worauf ich mich einstellen muss, aber es ist halt auch, man muss sich halt auch darauf einstellen, dass es psychisch einfach super belastend ist.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke, wir nehmen noch mal eine, zwei Fragen und die nächste würde lauten: Wie stark sind die Kontakte oder Verbindungen zwischen Online-Rechten, der Messageboards und der offline organisierten extremen Rechten?
Also was wir, das ist halt tatsächlich relativ schwer zu sagen und relativ schwer zu monitoren. Was wir halt sehr präsent haben, ist eine Verbindung, beziehungsweise sind Organisationen über Telegram, was sich jetzt eben auch im Rahmen dieser Querdenker-Proteste, als auch zum Beispiel bei Reichsbürger-Szenen manifestiert. Bei so diesen Imageboard Edgelords, sage ich jetzt mal, also diesen unangenehmen Internetmännern, die gerne Frauen auf Twitter bedrohen. Also das sind halt auch Leute, die online anonym bleiben. Obwohl, was man da hat, und das ist relativ interessant, halten Sie sich fest, es gibt einen Einblick in obskure Ecken des Internets, bei denen man sich, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, an die Stirn greift und fragt, oh mein Gott, like, is this for real? Also, es gibt diesen bereits erwähnten YouTuber, Rainer Winkler, der Drachenlord, der, keine Ahnung, einen so sehr viele YouTube-Videos raushaut und dafür und quasi schon so eine Art Meme-Status bekommen hat. Und es gibt eben ein ganzes Forum, das sich obsessiv damit beschäftigt, jedes Detail seines Lebens auseinanderzunehmen, diesen Typen zu mobben, ihn zu beleidigen, ihm Pizzalieferungen nach Hause zu schicken. Ja, also wie gesagt, so tatsächlich so alle Details aus dem Leben dieses Mannes, der aber auch nicht aufhört, Sachen auf YouTube hochzuladen. Also der hat quasi auch so ein bisschen so ein symbiotisches Verhältnis mit dieser Community. Es ist alles super, super komisch. Aber also ich meine, das sind halt trotzdem einfach Personen, die als Kollektiv ein Individuum mobben und fertig machen. Da ist es auch keine Rechtfertigung, dass er peinliche Videos macht. Genau, und diese Leute fahren regelmäßig in das Dorf, in dem er lebt, stehen vor seinem Haus, haben irgendwie so vor 2 Jahren eine Demonstration in diesem Ort gemacht, wo so 400 Leute waren. Also da ist es quasi auch schon ein Event, sich offline zu treffen oder eben auch diese Online-Obsession ins reale Leben überfließen zu lassen. Und da findet man dann auch eben Überschneidungen mit diesem Image, also mit diesem deutschen Imageboard oder mit dieser rechten Twitter-Blase, die halt auch Frauen mobbt und beleidigt. Genau, was in den USA hat man stellenweise so Incel-Treffen, aber es sind dann auch nur maximal 10, 20 Leute. Genau, aber was eben sehr relevant ist momentan und was man auch dringend beobachten muss, vor allem aufgrund der schieren Masse der Mitglieder in diesen Gruppen, ist eben die Querdenken-Bewegung und da halt auch mit einhergehend die QAnon-Bewegung, wo in einzelnen Kanälen oder Gruppen 50 bis 100.000 Personen sind und die dann auch natürlich entsprechend Zahlen, also zu entsprechend vielen in Demonstrationen auftauchen, von denen dann ja auch regelmäßig Angriffe auf JournalistInnen aufgehen. Diese Leute sind gefährlich. Also wie gesagt, die haben Verbindungen in die Reichsbürgerecke, die sind gefährlich.
Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, noch eine letzte Frage, und die lautet: Wie würden Sie die Rolle von sozialdarwinistischen Ansichten im Rahmen von Antifeminismus und Rechtsextremismus einschätzen?
Das ist auf jeden Fall, das ist eine fantastische Frage. Danke dafür. Richtig gut. Also ich finde, also ich meine, dieses ganze Sozialdarwinismus-Ding, das geht ja auch immer mit einem Hass gegenüber dem Schwachen einher. Und der Hass gegenüber dem Schwachen und halt auch so dieser Zynismus und diese Kaltherzigkeit gegenüber Menschen, die jetzt halt auch nicht irgendwie diesen dann doch auch immer faschistisch, also da finde ich, gibt es auch so interessante Übergänge zwischen faschistischem und so marktradikalem Denken. Also halt zwischen den Menschen, die quasi nicht zu denjenigen gehören, die es geschafft haben, sondern eben zu den Versagern. Also da wohnt halt, das ist, also da ist halt schon irgendwie immer, wie gesagt, so ein faschistisches Potenzial drinne. Ist das halt auch einfach Ausdruck von ganz massiver Empathielosigkeit und Brutalität. Dann ist halt auch dieses sozialdarwinistische Ding verkennt die strukturellen Ursachen für Armut, ja genau, vor allem für Armut oder für gesellschaftliche Stigmatisierung, für Außenseiterinnentum
Macht ist
und macht
gebannt.
genau und macht quasi alles zu einem Problem des Individuums, das dann halt auch, dass das halt irgendwie gefälligst selber damit klarkommen muss, anstatt irgendwie und macht sich dann halt auch gleichermaßen über über so etwas wie Solidarität oder Empathie lustig. Also genau, dieser Sozialdarwinismus appelliert ja an eine Gesellschaft, in der schwache Menschen gefälligst irgendwo zu bleiben haben und verrecken müssen und halt selber klarkommen oder halt eher nicht, in der Solidarität nicht sein darf und in der dann halt auch einfach ein immer gewalttätiger Status quo gewahrt bleibt. Und ich glaube, dieses Sozialdarwinismus, den das ja dann ja auch mit faschistischem Denken einhergeht, hat dann auch ganz häufig so dieses Moment von hier, jeder muss für sich alleine kämpfen, und verweigert sich somit halt auch den einzigen Aspekten, die halt wirklich eine Möglichkeit für gesellschaftliche Veränderung zu einem besseren sind, nämlich eine solidarische Organisation Betroffener untereinander. Also ja, es dient eben
Ja.
primär dem Aufrechterhalten von gewalttätigen Strukturen.
Okay, vielen, vielen Dank, Frau Kracher. Wir sind heute jetzt am Ende zu unserem vierten Vortrag und wir haben nächste Woche nochmal das Thema Migration und die extreme Rechte. Vielen Dank, dass Sie zugeschaltet haben. Wir sehen uns dann nächste Woche. Einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.